Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Heute mit einer neuen Folge unseres Creep Me Out Formats, aber in einem anderen Gewand als ihr es.
Ein bisschen anders.
Ein bisschen anders, genau. Also kurz ein bisschen zur Erklärung. Der Kern von Creep Me Out bleibt gleich. Es soll um urbane Legenden, Mythen und Mysterien gehen nach wie vor. Es wird weiterhin Geschichten geben. Aber ich möchte diese wieder mehr oder generell mehr mit Hintergrundinformationen füttern und verstärkt den realen Bezug dieser Geschichten herausarbeiten. Und das haben wir für die heutige Folge, in der es uns wieder ins schöne Japan verschlägt, auch getan. Und wir dachten, wir wollen so ein bisschen mehr diese, wir sitzen am Lagerfeuer und erzählen uns Gruselgeschichten und tauschen uns einfach über urbane Legenden aus, diese Stimmung so ein bisschen mehr transportieren.
Genau.
Deswegen können wir hier schon mal unser Lagerfeuer anmachen.
Geil.
So.
Ein kleines Testballönchen.
Genau.
Heute.
Und ich würde einsteigen mit so ein paar generellen Facts und einer sehr, sehr, sehr spannenden Sache, die ich noch herausgefunden habe, die vielleicht auch was für den ein oder anderen True-Crime-Fan sein könnte, der sich unter euch befindet.
Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Überreiche ich das Wort an Pia, die uns auch was mitgebracht hat, was uns hoffentlich richtig aus der Hose creepen wird, wie wir zu sagen pflegen.
So, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, ne?
Nee, ist schon lange her. Mhm. Wird mal wieder Zeit.
Ja.
Japan ist nicht nur das Land der aufgehenden Sonne, sondern auch voller Mythen und Legenden und Ursprung einer auch unsererorts sehr beliebten Horrorkultur, der Filme wie The Grudge oder The Ring entsprungen sind. Und ganz, ganz ehrlich, schon als ich bei meiner Recherche zwangsläufig über die Abbildungen einiger japanischer Geisterwesen gestolpert bin, ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich glaube, wir alle kennen das Mädchen oder die Frau mit langen schwarzen Haaren, die strähnig vor einem Gesicht hängen, das den ein oder anderen Tag zu lang unter der Erde oder wahlweise in einem Brunnen gelegen hat.
Also die Japaner können das auf jeden
Fall. Ja, diese fahle, bleiche Haut, durch die blaue Adern hindurch scheint, zwei tiefe, leere Augenhöhlen und natürlich ein ursprünglich mal weißes, jetzt aber vom Schmutz verdrecktes Kleid. Dieses Klischee auf zwei Beinen lässt sich übrigens den Onryo, also den Rachegeistern des japanischen Glaubens, zuordnen, denen aufgrund bestimmter Ereignisse zu Lebenszeiten ein friedliches Leben nach dem Tod verwehrt bleibt und sie sind das beliebteste Motiv, wenn es um Horrorfilme geht. Aber Japan hat noch viel, viel mehr zu bieten. Die Legenden, Mythen und Geisterwesen, die das Land im Fernen Osten beheimatet, sind sehr vielfältig. Heute werde ich euch mit einigen von ihnen bekannt machen, bevor Pia uns dann mit ihrer Geschichte über unsere heutige Protagonistin den Rest gibt.
Ja.
Aber erstmal zurück zum Ursprung, denn gerade wenn es um Geistererscheinungen geht, gibt es unzählige Kategorien und Gruppierungen. Yokai ist zum Beispiel erstmal ein Überbegriff, der alles meint, was irgendwie übernatürlich ist und sich an der verschwimmenden Grenze zwischen Diesseits und Jenseits bewegt. Und die sind auch nicht alle zwangsläufig böse. Nur viele von ihnen, wie zum Beispiel die Oni, die erste Unterkategorie der Yokai. Oni sind die stärksten, gewalttätigsten und gefährlichsten Wesen unter den Yokai und am ehesten, würde ich sagen, mit Dämonen zu vergleichen. Und auch optisch ähneln sie dem Stereotypenbild eines Dämons oder eben dem Teufel. Und die Aufgabe der Oni ist es, die Tore zur Hölle zu bewachen und die Verdammten zu quälen. Die Tengu sind die Wächter der Berge, die Kappa, die Ungeheuer der Flüsse. Und die Tanuki sind das, was wir Gestaltwandler nennen. Meister der Täuschung, die Menschen bis zur Perfektion imitieren können. Und dann sind da noch die, Achtung, Tsukumogami, wobei es sich um lebende Gegenstände handelt, die nach japanischem Glauben sogar eine Seele haben. Haben wir?
Da habe ich mich auch gerade gefragt.
Sowas haben wir nicht,
nee, aber
oder?
Alle anderen schon? Also ich glaube, alle anderen sind schon hinreichend abgedeckt, also zumindest bislang im Podcast.
Mhm.
Aber das hatten wir noch nie, ne?
Nee.
Das ist aber auch, also das könnte Gefahr laufen, schnell in so eine cringige Richtung zu kippen.
Aber es ist irgendwie auch niedlich.
Ja, Frage ist, ob das dann kollidiert mit dem Gruseligkeitsfaktor, den wir erhalten wollen. Aber ich finde es trotzdem halt krass.
Ja. Ja, ja. Im Zentrum dieser Folge sollen jetzt aber erstmal die Yokai und Yurei stehen, wo man sich noch nicht so ganz einig ist, ob die Yurei jetzt eine Unterkategorie der Yokai sind oder ob es sich dabei um zwei komplett unterschiedliche Kategorien handelt. Yurei sind nämlich die Geister verstorbener Menschen, die in der Regel an Menschen oder an bestimmte Orte gebunden sind, weil sie ein ungelöstes Problem aus ihrem irdischen Leben mit in den Tod genommen haben. Und bei ihnen handelt es sich eben häufig um Rachegeister, die aus den Seelen von Menschen entstanden sind, die auf grausame Weise ums Leben gekommen sind und die Lebenden aus Verbitterung und purem Hass heimsuchen, so wie die Onryo, bei denen es sich also um Yurei handelt. Yokai hingegen werden nicht als Geister oder Gespenster betrachtet, da sie keine toten Seelen sind, sondern noch am Leben und sich aber in einer ganz anderen Dimension bewegen. Ist ja auch so. Also bei Dämonen sagt man doch, die haben nie gelebt, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich meine doch. Das ist ja immer dieses Gruselige, was dann rauskommt bei Ouija Board Sessions.
Ja.
Wenn man fragt, wann bist du gestorben? Und dann kommt heraus, dass die Entität nie gelebt hat.
Ja.
Und dann ist es was ganz Gefährliches.
Ja. Verstehe ich. Ja. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt gerade auch an so, hatte gerade überlegt, ich war jetzt bei Lucifer, was ja streng genommen auch ein Dämon ist und so. Und Lucifer ist ja ein gefallener Engel, aber Engel haben ja auch nicht, also weißt du so, das war also so gerade mein Gedanke. Da habe ich mich so ein bisschen verstrickt.
Ja. Ist natürlich auch die Frage, wie diese verschiedenen Dimensionen definiert werden.
Ja,
ist die
genau,
Hölle eine andere Dimension? Ist der Himmel eine andere Dimension?
Ja, also ich würde sagen ja.
Ja, okay.
Und dann wären wir dabei und würden sagen, sie hätten nie gelebt.
Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall vergleichen. Aber neben Religion spielt bei japanischen Legenden auch die Naturverbundenheit eine sehr große Rolle, wie wir eben schon gesehen haben, hier mit Wächter der Berge und so. Und die meisten dieser Mythen und Sagen sind, wie in so gut wie jeder Kultur, in längst vergessenen Zeiten ganz einfach aus der Ermangelung besserer Erklärungen entstanden. Doch bei einem kleinen Teil der Legenden liegt der Ursprung wohl auch in der dunklen Vergangenheit des Landes. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was genau ich damit meine, dann hört gut zu, ich gebe euch ein Beispiel. Pia, kennst du das grausame Geheimnis der Hitobashira?
Gesundheit.
Ja, das ist auch eigentlich eine rhetorische Frage.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Für den Spannungsaufbau.
Aber stell dir mal vor, ich hätte sie beantworten können.
Ja, nee, deswegen, selbst wenn du sie kennst, dann spoiler bitte.
Antworte nicht. Ich kenne sie aber nicht.
Okay.
Not gonna lie,
sehr gut. Dann ist das für dich jetzt auch noch, glaube ich, ganz spannend. Hitobashira ist ein Yokai, also auch ein japanischer Geist, spezifischer ein Dämon und sein Name bedeutet menschliche Säule.
Oh.
Die ersten Hinweise auf Hitobashira finden sich bereits im Nihon Shoki, entschuldigt bitte auch, was alle Aussprachen betrifft, dem ältesten Geschichtsbuch Japans. Es entstand um 1720 nach Christus und beschreibt die Schöpfungsgeschichte, die ersten 7 Generationen der Gottheiten und die Entstehung des Kaiserreichs Japan. Und in diesen Schriften träumt der damalige Kaiser, dass ein Menschenopfer die Bevölkerung vor einer Überschwemmung bewahren würde. Und in der Folge opferte man 2 Menschen den Fluten und mauerte sie in die Dämme ein, die daraufhin erbaut wurden. In einem Tagebuch aus dem 15. Jahrhundert, dem Yasutomi Ki, wird dann erstmals detaillierter der Fall Nigara no Hitobashira geschildert. Laut dieser Überlieferung habe sich einst eine Frau ihren kleinen Jungen auf den Rücken gebunden und ließ sich zusammen mit ihm an einer Stelle begraben, an der später eine Brücke gebaut werden sollte. Besonders sagenumwoben ist jedoch das Maruoka-Schloss. Hier habe sich Oshizo, eine arme, halbblinde Frau und Mutter von 2 Kindern, ebenfalls freiwillig als Hitobashira geopfert. Doch nahm sie dem Fürsten, der das Schloss erbauen lassen wollte, vorab das Versprechen ab, dass er sich um ihre Kinder kümmern und den Sohn zum Samurai ausbilden lassen würde. Nachdem Oshizo zu einer menschlichen Säule wurde und das Maruoka-Schloss erbaut wurde, wurde der Fürst jedoch in einen anderen Teil Japans versetzt und vergaß sein Versprechen. Seither soll man das verzweifelte Weinen der toten Mutter noch immer in den dunklen Fluren des Schlosses hören und ihr Zorn manifestiere sich in Überschwemmungen, die das Schloss regelmäßig heimsuchen, und in giftigen Algen, die den Schlossgraben verpesten. Die Geschichte dieser grausamen Legende wurde ebenfalls in einem Lied mit dem Titel »Der Regen fällt, die Algen wachsen, es sind die Tränen der armen Oshizo« festgehalten. Im Jahr 1600 tanzte ein hübsches Mädchen eine Straße in Shimane entlang, als sie von einem Bauherren erspäht wurde. 11 Jahre später thront an dieser Stelle die prächtige Burg Matsue. Ihr Fundament fußt auf der Hitobashira, der menschlichen Säule des Mädchens, das gegen ihren Willen in das Bauwerk eingemauert worden sein soll. Ungefähr zur selben Zeit wurde auch die Matsuo-Ohashi-Brücke errichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man immer wieder vergeblich versucht, stabile Pfeiler im sandigen Fußbett des Ohashi zu errichten, und nachdem die Bauherren vergebens tausende Steine im Fluss versenkt hatten, um einen festen Untergrund zu errichten, trafen sie den Entschluss, die Brücke auf einer menschlichen Säule zu bauen. Man wählte einen Obdachlosen mit dem Namen Gensuke und mauerte ihn im mittleren Brückenpfeiler ein. Anschließend sei der weitere Bau angeblich problemlos verlaufen. Der Leichnam des Mannes soll sich noch heute im mittleren Pfeiler der Brücke befinden, der makabererweise sogar nach ihm benannt wurde. Auch viele, viele Jahre später, nämlich im Jahr 1861, war man in Japan noch immer von der Wirksamkeit der Hitobashira überzeugt. Als wieder mal eine Brücke errichtet werden sollte, flüchteten zahlreiche Menschen aus dem Gebiet aus Angst, gegen ihren Willen auch zu einer menschlichen Säule gemacht zu werden. Das Schockierendste an dieser Geschichte ist aber, dass sie entgegen vieler Annahmen viel mehr ist als nur eine Legende. Als der Jomon-Tunnel 1968 nach einem schweren Erdbeben restauriert werden musste, fanden die Arbeiter mehrere aufrecht stehende Skelette in den Wänden. Forscher befreiten daraufhin die eingemauerten Leichen aus ihrem ewigen Grab, doch auch vor dem Tunnel fand man Gräber mit zahlreichen Toten. Besonders schockierend ist, dass der Jomon-Tunnel erst 1914 erbaut worden war, was Hitobashira zu keiner längst vergessenen Praktik aus längst vergessenen Zeiten macht. Viele glauben bis heute, dass der Tunnel von den Geistern der Opfer heimgesucht wird, und selbst Zugführer sollen Angst haben, wenn sie mit ihrem Zug durch den Tunnel fahren müssen. Auch auf der japanischen Nordinsel Hokkaido fand man in den Wänden von Brücken und Tunneln zahlreiche Knochen, und man geht davon aus, dass auch diese Menschen während der Baumaßnahmen den Göttern geopfert wurden. Insgesamt soll es 12 menschliche Säulen in Japan geben, wobei einige Skeptiker glauben, dass es sich bei den Toten im Jomon-Tunnel aus der Neuzeit lediglich um Arbeiter handelt, die nicht bewusst geopfert wurden, sondern aufgrund der schlechten Bedingungen während des Baus verstorben sind.
Und dann einfach aufrecht stehen,
ja, weil,
leider aus Versehen eingemauert.
Nein, pass auf. Also zu dieser Zeit, viele Arbeiter litten an schweren Mangelerscheinungen aufgrund dieser schlechten Arbeitsbedingungen halt, und an der tödlichen Krankheit Beriberi, die halt auch durch Vitaminmangel ausgelöst wird. Und als die Arbeiter dann schließlich starben, mauerte man sie eher aus praktischen Gründen mit in das Bauwerk ein, da man auf diese Weise neben einer Hitobashira gleichzeitig auch ein Grab hatte.
Ah, okay, also da mischte sich dann quasi der Mythos.
Genau.
Also das Angenehme mit dem Nützlichen.
Ganz so, genau.
Oh, okay. Ja.
Also aber ganz gleich, was nun die Absicht hinter diesen menschlichen Säulen gewesen ist.
Es ist super.
Dieser Brauch ist auf jeden Fall einfach nur barbarisch.
Absolut.
Und auf jeden Fall eine Gänsehaut wert.
Ja,
auf der nächsten Sightseeing-Tour in Japan.
Jo.
Wenn du dir überlegst, was sich hinter diesen alten Gemäuern möglicherweise verbirgt. Manchmal verfolgen die Geschichten aus Japan oder die Legenden und Mythen aber auch eine schwarze Pädagogik und sollen moralisierend oder warnend auf jene wirken, die sie hören, und auf diese Weise Verhaltensregeln vermitteln. Ein anderer Teil wiederum ist einfach nur grausam und makaber. Ich bin mir nicht sicher, wo diese zuzuordnen ist, die wir heute besprechen.
Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, können wir gleich nochmal drauf kommen.
Ja, heute wird es jedenfalls um den Mythos 8 Feet Tall oder Hachi Shaku Sama, wie sie in Japan genannt wird, oder eben auch nicht gehen. Und dabei handelt es sich um eine japanische Geistererscheinung, die zu den Yokai gehört, womit sie streng genommen kein Geist, sondern vielmehr ein Dämon ist. Sehr beruhigend. Und sie hat die Gestalt einer sehr, sehr großen Frau, 8 Feet Tall eben, oder zu Deutsch 2,40 Meter groß, mit langen schwarzen Haaren, schwarzen Augen und so einem Schlapphut auf. Genau. Und sie trägt ein langes weißes Kleid und es wird oft über sie gesagt, dass sie entweder eine sehr tiefe männliche Stimme oder aber eine sehr weibliche Stimme hat und sich ihre Präsenz mit der Interjektion Po ankündigt. Und das soll sich dann entweder so
Po, 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 Po,
oder vielleicht auch so anhören. Das kann ich aber nicht sicher sagen, weil ich sie noch nie getroffen habe.
Gott sei Dank.
Und man sagt diesem Yokai nach, dass sie die lästige Angewohnheit hat, kleine Kinder zu entführen. Wie zum Beispiel in der Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, richtig?
Genau. Also Okay. Ich habe auf jeden Fall eine Geschichte dabei zur Hachishaku-sama. Und ich meine, die Geschichte damals, etwas Ähnliches auf jeden Fall von dem Mythos gehört zu haben in einem anderen Podcast und habe die Folge nie wiedergefunden. Wir haben ja gesucht irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe sie nicht wiedergefunden, aber ich fand es ultra gruselig, deswegen kamen wir auch auf das Thema. Und generell finde ich, ist halt echt so, dass die Japaner es halt echt drauf haben mit gruseligem Scheiß.
Auf jeden Fall.
Meine Herren. Mhm. Und das mag alles auch ganz, ich meine, wir haben das Geräusch jetzt schon gehört, es ist ekelhaft, Aber es mag alles ganz witzig klingen und nach Fun and Games, wenn man hört, die kündigt sich mit Po an, haha.
Ja, ja.
Aber Leute, wait for it.
Ja.
Ich lege einfach mal los.
Also diese Lautmalerei, dieses Po ist ja auch da anders assoziiert als bei uns. Bei uns ist es halt
ja, genau, ein also es ist
Wort.
Halt keine so. ja, genau. Ja.
Deswegen war es mir aber auch wichtig, einmal eine Interpretation dieser Interjektion hier
auf jeden Fall.
Vorab zu teilen.
Und wir haben es hier zu tun mit einem Hybrid aus einer Sagengestalt, die tatsächlich existent ist, also als Sage, ne? Mhm. Und einer Creepypasta. Weil wir nämlich quasi die Geschichte, die wir jetzt hören, ist eine Creepypasta, weil diese Geschichte nämlich erstmalig aufgetaucht ist im Jahr 2008, am 26. August, und in ein Forum einer japanischen Website geschrieben wurde von einem User, der unaussprechlich ist. Es ist ein großes V, großes F, kleines T, großes Y, kleines J, kleines T, großes R, kleines N und eine Null. Also ich habe jetzt, weiß Gott, keinen aussprechbaren Namen aus dieser Sache machen können. Und ich glaube, niemand anders kann das. Aber jedenfalls ist das offensichtlich derjenige, der diese Geschichte oder diejenige, nee, derjenige nach der Geschichte, der diese Geschichte in dieses Forum gestellt hat. Und deswegen haben wir es mit einer Creepypasta fußend auf einer Sagengestalt der japanischen Kultur zu tun.
Mhm.
Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit hinein in diese Story.
Ich bin sehr gespannt.
Meine Großeltern lebten in Japan. Meine Eltern brachten mich während meiner Sommerferien und Winterferien von der Schule dorthin, um sie zu besuchen. Es war ein kleines, aber schönes Dorf, in dem sie lebten. Und jedes Mal, wenn ich dort war, hatte ich wirklich Spaß. Meine Großeltern liebten es, mit mir zu spielen, und sie hatten einen großen Garten. Ich war ihr einziges Enkelkind, und so sahen sie mir gerne dabei zu, wie ich spielte, und störten mich nicht. Aber das letzte Mal, dass ich sie besuchte, war vor über 10 Jahren, als ich 8 Jahre alt war und in die 3. Klasse ging. Danach war ich nicht mehr dort. Dazu ist zu sagen, dass ich nie wieder dorthin gehen werde. Wieso? Nun, die Antwort darauf ist in der folgenden Geschichte versteckt. Ich erinnere mich, dass meine Eltern wie immer einen Flug nach Japan gebucht haben und wir vom Flughafen zum Haus meiner Großeltern gefahren sind. Als wir ankamen, begrüßten mich meine Großeltern mit offenen Armen. Sie hatten immer viele kleine Geschenke für mich. Meine Eltern wollten etwas Zeit für sich haben, also machten sie nach ein paar Tagen eine Reise in einen anderen Teil Japans und ließen mich in der Obhut meiner Oma und meines Großvaters. Eines Tages spielte ich im Hinterhof. Meine Großeltern waren im Haus. Es war immer noch kalt, aber der breite Rand des Hinterhofs war sehr warm und komfortabel und ich entspannte mich dort eine Weile auf dem frischen Gras. Danach starrte ich zu den Wolken und genoss das Gefühl der sanften Sonnenstrahlen und der sanften Brise. Gerade als ich aufstehen wollte, ich hörte ein seltsames Geräusch. Es war kein mechanisches Geräusch. Es fühlte sich an, als würde eine Person dieses Geräusch von sich geben. Immer und immer wieder mit tiefer männlicher Stimme. Aber ich konnte es nicht zuordnen. Was auch immer ich in diesem Moment dachte, ich sah einen Strohhut oben auf den hohen Hecken des Gartens, der den Hinterhof umgab. Ich hatte ihn nicht auf die Hecke gelegt. Der Hut bewegte sich seitwärts. Und als ich ein paar Schritte tat und um die Hecke lugte, sah ich eine Frau. Der Hut wurde von ihr getragen. Da wurde mir klar, woher das Geräusch kam. Die Frau trug ein weißes Kleid, aber die Höhe der Hecke betrug ungefähr 8 Fuß. Ich war überrascht, dass eine Frau so groß sein konnte, dass sie in der Lage war, ihren Kopf aus dieser Hecke zu stecken. Die Frau bewegte sich wieder und verschwand aus meinem Blickfeld. Der Hut war auch weg. Außerdem ging das seltsame Geräusch allmählich verloren und verblasste wie in weiter Ferne. Zu dieser Zeit konnte ich es mir nur damit erklären, dass eine Frau Stelzen unter ihrem Kleid verborgen haben musste oder es sich um einen großen Mann gehandelt hatte, der Schuhe mit hohen Absätzen trug und sich als Frau verkleidet hatte. Verwirrt stand ich auf und ging zurück ins Haus. Meine Großeltern waren in der Küche und tranken Tee. Ich setzte mich an den Tisch und erzählte ihnen nach einer Weile, was ich gesehen hatte. Ich habe vorhin eine große Frau gesehen. Ich frage mich, ob es ein Mann war, der als Frau verkleidet war. Sie haben nicht wirklich auf mich geachtet. Sie war größer als der Zaun. Trotzdem genossen sie weiter ihren Tee und redeten miteinander. Sie trug einen Hut und hatte eine seltsame Stimme. Es klang ungefähr so. Als ich das sagte, hörten die beiden auf, sich zu bewegen. Omas Augen weiteten sich und sie bedeckte ihren Mund mit ihrer Hand. Opas Gesicht wurde sehr ernst und er packte mich am Arm. Danach bombardierte er mich mit Fragen. Als du sie gesehen hast, wo hast du sie gesehen? Wo stand sie? Wie viel höher war sie als der Zaun? Was hast du gemacht? Hat sie dich gesehen? Ich versuchte, alle seine Fragen so gut ich konnte zu beantworten. Plötzlich eilte er zum Telefon im Flur und rief irgendwo an. Ich konnte nicht hören, was er sagte, weil die Schiebetür geschlossen war. Ich sah zu meiner Oma hinüber und sie zitterte. Mein Großvater beendete den Anruf, kam dann zurück ins Zimmer und sagte etwas zu meiner Großmutter. »Ich muss für eine Weile weg«, sagte er. »Du bleibst hier mit dem Kind. Lass ihn keine Sekunde aus den Augen.« »Was ist los, Opa?« Ich weinte. Er sah mich mit einem traurigen Ausdruck in den Augen an und sagte, »Hachishaku-sama hat dich ausgesucht.« Damit eilte er hinaus, stieg in seinen Truck und fuhr los. Ich wandte mich an meine Großmutter und fragte vorsichtig, »Wer ist Hachishaku-sama?« »Opa wird das regeln. Mach dir darüber keine Sorgen«, sagte Oma mit zitternder Stimme. Wir saßen also nervös in der Küche und warteten darauf, dass mein Großvater zurückkam. Und Oma erklärte mir, was los war. Sie erzählte mir, dass es einen gefährlichen Yokai gebe, der die Gegend heimgesucht habe. Sie nannten ihn Hachishaku-sama. Auf Japanisch bedeutet das 8 Fuß groß. Wie der Name schon sagt, hat dieser Geist eine Höhe von etwa 8 Fuß und macht diese seltsamen Geräusche, typischerweise mit einer männlichen Stimme. Seine Gestalt verändert sich, je nachdem, wer ihn sieht. Einige sagen, er sieht aus wie eine verstörte alte Frau in einem Kimono. Andere sagen, es sei ein Mädchen in einem weißen Leichentuch. Was sich nie ändert, ist die Größe und das gruselige Geräusch. Vor einiger Zeit, so sagt man, wurde Hachishaku-sama von Mönchen gefangen genommen und es gelang ihnen, den Rachegeist in einem zerstörten Gebäude am Rande des Dorfes einzusperren. Irgendwie gelang es Hachishaku-sama jedoch zu entkommen. Das letzte Mal war der Rachegeist vor 15 Jahren erschienen. Meine Großmutter sagte, wer auch immer den Geist sieht, würde innerhalb weniger Tage sterben. Es klang alles so verrückt, dass ich mir nicht sicher war, was ich glauben sollte. Später kam Opa mit einer alten Frau zurück. Sie stellte sich als Kasan vor und reichte mir ein kleines zerknittertes Stück Pergament. »Hier, nimm das und halte es.« Dann gingen sie und Opa nach oben. Was sie taten, wusste ich nicht. Ich war wieder allein mit meiner Großmutter in der Küche. Ich musste zur Toilette. Oma folgte mir ins Badezimmer und ließ mich nicht die Tür abschließen. Ich fing an, mich vor all dem wirklich zu fürchten. Nach einer Weile nahmen mich Opa und Kassan mit nach oben und brachten mich in mein Schlafzimmer. Die Fenster waren mit Zeitungen bedeckt und viele alte Runen waren darauf geschrieben worden. In allen vier Ecken des Raumes befanden sich kleine Salzschalen und eine kleine Buddha-Statue in der Mitte des Raumes auf einer Holzkiste. Es gab auch einen hellblauen Eimer. »Wofür ist der Eimer?«, fragte ich. »Darin kannst du dich erleichtern, wenn du musst«, Opa antwortete. Dann setzte mich Kassan auf das Bett und sagte, »Bald geht die Sonne unter, also hör gut zu. Du musst bis morgen früh in diesem Raum bleiben. Du darfst unter keinen Umständen vor morgen früh um 7 Uhr herauskommen. Deine Großmutter und dein Großvater werden bis dahin nicht mit dir sprechen oder dich rufen. Denk daran, dass du den Raum bis dahin unter keinen Umständen verlässt. Ich werde deine Eltern wissen lassen, was los ist.« Sie sprach in einem so ernsten Ton, dass ich nur leise mit dem Kopf nicken konnte. »Du musst Kassans Anweisungen genau befolgen. Und lass niemals das Pergament los, das sie dir gegeben hat. Und wenn etwas passiert, bete zu Buddha und stell sicher, dass die Tür geschlossen bleibt, wenn wir gehen.« Sie verließen das Zimmer und gingen in den Flur, und nachdem ich mich von ihnen verabschiedet hatte, machte ich die Tür zu und schloss sie ab. Ich schaltete den Fernseher ein und versuchte, mich auf das Programm zu konzentrieren, aber ich war so nervös, dass mir schlecht wurde. Oma hatte mich mit ein paar Snacks, Süßigkeiten und Eisbällchen versorgt, aber ich konnte sie nicht essen. Ich fühlte mich wie im Gefängnis und war sehr deprimiert und verängstigt. Ich legte mich aufs Bett und wartete. Irgendwann war ich eingeschlafen. Als ich aufwachte, war es kurz nach 1 Uhr morgens. Plötzlich wurde mir klar, dass etwas gegen das Fenster klopfte. Ich spürte, wie das Blut aus meinem Gesicht wich und mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich versuchte verzweifelt, mich zu beruhigen und sagte mir, es sei nur der Wind, der mir Streiche spielt oder vielleicht die Zweige eines Baumes. Ich trank einen Schluck Tee, um mich zu beruhigen, aber schließlich hatte ich solche Angst, dass ich den Fernseher in voller Lautstärke anschaltete. Schließlich hörte das Klopfgeräusch auf. Dann hörte ich die Stimme meines Großvaters. »Geht es dir gut?«, fragte er. »Wenn du Angst hast, musst du nicht allein dort bleiben. Ich kann reinkommen und dir Gesellschaft leisten.« Ich lächelte und eilte hinüber, um die Tür zu öffnen, aber dann blieb ich abrupt stehen. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Es klang wie Opas Stimme, aber irgendwie war es anders. Ich konnte nicht sagen, was war. Ich wusste nur, »Was machst du?«, fragte Opa. »Du kannst die Tür öffnen, wenn du willst.« Ich schaute nach links und ein Schauer lief mir über den Rücken. Das Salz in den Schalen wurde langsam schwarz. Ich trat von der Tür zurück. Mein ganzer Körper zitterte vor Angst. Ich fiel vor der Buddha-Statue auf die Knie und hielt das Stück Pergament fest in meiner Hand. Ich begann verzweifelt, um Hilfe zu beten. »Bitte rette mich vor Hachishaku-sama«, ich jammerte. Dann hörte ich eine Stimme vor der Tür sagen,
»Bo, bo, 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 bo«,
und das Klopfen am Fenster ging wieder los. Ich war von Angst überwältigt und hockte dort vor der Statue, halb weinend und halb betend für den Rest der Nacht. Ich hatte das Gefühl, dass die lange Nacht niemals enden würde, aber schließlich war es Morgen. Die Schreibtischuhr zeigte 7.13 Uhr. Das Salz in allen vier Schalen war pechschwarz verfärbt. Nur für den Fall schaute ich auf meine eigene Uhr. Sie zeigte auch 7.13 Uhr. Ich öffnete vorsichtig die Tür. Oma und Kassan standen draußen und warteten mit besorgten Gesichtern auf mich. Als sie mich sah, brach Oma in Tränen aus. »Ich bin so froh, dass du noch lebst«, sagte sie. Ich ging die Treppe hinunter und war überrascht, meinen Vater und meine Mutter in der Küche sitzen zu sehen. Opa kam herein und sagte, »Beeil dich, wir müssen los!« Wir gingen zur Haustür und in der Einfahrt wartete ein großer schwarzer Van. Mehrere Männer aus dem Dorf standen um ihn herum, zeigten auf mich und flüsterten, »Das ist der Junge!« Der Van war ein 9-Sitzer und sie setzten mich in die Mitte, umgeben von 8 Männern. Kassan saß auf dem Fahrersitz. Der Mann zu meiner Linken sah auf mich herab und sagte, »Du hast ziemlich viel Ärger.
Ich weiß, dass du dir wahrscheinlich Sorgen machst. Halte einfach deinen Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Wir können sie nicht sehen, aber sie sieht uns. Öffne deine Augen nicht, bis wir dich sicher hier raus haben. Opa fuhr mit seinem Wagen vorne weg und das Auto meines Vaters folgte ihm. Als alle bereit waren, bewegte sich unser kleiner Konvoi. Wir fuhren ziemlich langsam, ungefähr mit 20 Kilometern pro Stunde oder vielleicht weniger. Nach einer Weile fing Hassan an, ein Gebet vor sich hin zu murmeln. Da hörte ich wieder die Stimme. Ich hielt das Pergament fest umklammert, das Hassan mir in die Hand gegeben hatte. Wie mir geheißen, hielt ich meinen Kopf gesenkt. Aber einmal spähte ich nach draußen. Ich sah ein weißes Kleid im Wind flattern. Es bewegte sich mit dem Van. Ich war sicher, es war Hachi Shakusama. Sie war vor dem Fenster, aber sie hielt mit uns Schritt. Dann bückte sie sich plötzlich und spähte in den Van. »Nein!« ich keuchte. Der Mann neben mir schrie, »Schließe deine Augen!« Ich schloss sie sofort so fest ich konnte und verstärkte meinen Griff um das Stück Pergament. Dann begann das Klopfen und die Stimme wurde lauter. Überall um uns herum wurde an die Fenster geklopft. Die Männer im Van wurden nervös und murmelten vor sich hin. Sie konnten Hachi Shakusama nicht sehen und sie konnten ihre Stimme nicht hören, aber sie konnten sie an die Fenster klopfen hören. Hassan begann immer lauter zu beten, bis sie fast schrie. Die Spannung im Van war unerträglich. Nach einer Weile hörte das Klopfen auf und die Stimme verschwand und verblasste allmählich. Hassan sah uns an und sagte, »Ich denke, wir sind jetzt in Sicherheit.« Alle Männer um mich herum atmeten erleichtert auf. Der Van hielt am Straßenrand und sie stiegen aus. Ich wurde umgesetzt in das Auto meines Vaters. Meine Mutter hielt mich fest und Tränen liefen über ihre Wangen. Opa und mein Vater verneigten sich vor den Männern und machten sich auf den Weg. Hassan kam zum Fenster und bat mich, ihr das Stück Pergament zu zeigen, das sie mir gegeben hatte. Als ich meine Hand öffnete, sah ich, dass es komplett schwarz geworden war. »Ich denke, jetzt wird alles gut«, sagte sie. »Aber nur um sicher zu gehen, halt es noch eine Weile fest.« Sie gab mir ein neues Stück Pergament. Danach fuhren wir direkt zum Flughafen und Opa wartete, bis wir sicher im Flugzeug saßen. Als wir flogen, atmeten meine Eltern erleichtert auf. Mein Vater erzählte mir, er habe schon einmal von Hachi Shakusama gehört. Vor Jahren war ein Freund von ihm von ihr ausgesucht worden. Der Junge verschwand und wurde nie wieder gesehen. Mein Vater sagte, es gäbe einige andere Menschen, die von ihr heimgesucht wurden, aber überlebten und davon berichten konnten. Sie alle hatten Japan verlassen und sich im Ausland niederlassen müssen. Sie konnten nie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Die Legende besagt, es liegt daran, dass Kinder von ihren Eltern und Familienmitgliedern abhängig sind. Das macht es leichter, sie zu täuschen, wenn sie sich als ihre Verwandten ausgibt. Vater sagte weiter, die Männer im Van seien alle Blutsverwandte von mir und deshalb hätten sie überall um mich herum gesessen und mein Vater und mein Opa seien vorne und hinten gefahren. Es wurde alles getan, um Hachi Shakusama zu verwirren. Es dauerte eine Weile, bis sie alle kontaktiert und zusammengebracht hatten, deshalb musste ich die ganze Nacht im Raum eingesperrt bleiben. Ich war froh, als wir endlich zu Hause ankamen. All das liegt nun mehr als 10 Jahre zurück. Ich habe meine Großeltern seitdem nicht mehr gesehen. Ich konnte nicht einmal das Land betreten. Danach rief ich alle paar Wochen an und telefonierte mit ihnen. Im Laufe der Jahre versuchte ich, mich davon zu überzeugen, dass es nur eine urbane Legende war, dass ich mir alles, was passiert war, nur eingebildet hatte. Aber manchmal bin ich mir nicht so sicher. Mein Großvater ist vor 2 Jahren gestorben. Auch wenn er krank war, erlaubte er mir nicht, ihn zu besuchen. Und er hinterließ strenge Anweisungen in seinem Testament, dass ich nicht an seiner Beerdigung teilnehmen sollte. Meine Großmutter hat vor ein paar Tagen angerufen. Sie sagte, bei ihr sei Krebs diagnostiziert worden. Sie sagte, sie vermisse mich schrecklich und wollte mich ein letztes Mal sehen, bevor sie starb. »Bist du sicher, Oma?«, fragte ich. »Ist es sicher?« »Es ist 10 Jahre her«, sagte sie. »Das alles ist schon lange her. Es ist alles vergessen. Du bist längst erwachsen. Ich bin sicher, es wird keine Probleme geben.« »Aber was ist mit Hachi Shakusama?«, sagte ich. Für einen Moment herrschte Stille am anderen Ende des Telefons. Dann hörte ich eine tiefe männliche Stimme.
So, das ist sie.
Das
die
ist
gute,
sie.
Das japanische Slenderman-Äquivalent.
Jo.
Du hast mir eben auch, vielleicht finden wir das noch mal, dass ich das irgendwie in der Story oder so verlinken kann, so ein Video gezeigt von so einer, ja, Fotomontage.
Ich finde
wohl.
Das auf jeden Fall. Das hat uns ein Hörerherzchen geschickt und das war irgendwie sehr passend. Ich glaube, dass es der Guten gar nicht bewusst war, dass sie sehr ins Schwarze getroffen hat mit dieser ganzen Nummer. Ich denke, wir sollten das wirklich mal verlinken, weil ich finde es irgendwie...
Ja, es ist eine Fotomontage offen, also klar, aber es gibt ein schönes Bild von der heutigen Protagonistin.
Irgendwie schon, zumindest war das die erste Assoziation, die wir hatten.
Genau. Hm?
Ja.
Und ich finde, also wie gesagt, sie gibt mir Slenderman-Vibes, auch
tierisch.
Diese, ich klaue Kinder und ich bin viel zu groß und sie wird auch oft mit so sehr überlangen Armen und so dargestellt.
Ja, genau.
Ich finde, sie lässt sich schlecht zuordnen, weil man weiß ja über ihre Vergangenheit nicht viel, wenn sie ein Rachegeist ist, warum sie sich rächen möchte.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es Dämonen gibt und dass Dämonen nicht gelebt haben.
Ja, stimmt.
Und ich möchte dazu noch einen kleinen Sidefact droppen, der in der Geschichte enthalten war, was ich nicht mit vorgelesen habe, weil es so eine krümelige Übersetzung war, dass ich echt Mühe hatte, da durchzukommen.
Ja.
Die Geschichte beruht quasi darauf, dass, aber da erfahren wir trotzdem nichts über den Hintergrund, ehrlicherweise, dass man die Hachishaku-sama in diesem abgelegenen Gebäude am Rande des Dorfs festgehalten hat, indem man irgendwie so Magie oder fluchbeladene Säulen oder sowas genutzt hat, um die, habe ich auch gerade gedacht, um sie einzusperren und dann ist eine zerbrochen und dann ist sie entkommen. Das ist so die, aber ich, so die richtige Vergangenheit hat man halt nicht. So. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass es ein Dämon ist, dann würden wir ja davon ausgehen, dass diese Person als solche nicht gelebt hat und das würde wieder erklären.
Das ist ja aber, guck mal, der Slenderman ist ja auch so ein Viech. Das ist ja auch nicht der Geist eines Toten.
Nee, aber der Slenderman ist ja tatsächlich auch nicht verwoben mit einer urbanen Legende. Der Slenderman ist eine Creepypasta, die durch einen Fotowettbewerb entstanden ist. Das ist ja irgendwie ganz anders. Ne?
Ja, ja.
Und jetzt haben wir hier so eine Hybrid-Variante quasi heute.
Ja.
Genau.
Okay. Ja, gut.
Ich finde sie trotzdem wirklich
ist gruselig, die Alte auf jeden Fall.
Ja, sehr gruselig.
Das ist sie.
Okay.
Gut, das war unsere erste Creep Me Out im leicht neuen, abgewandelten Gewand. Gebt uns gerne Feedback dazu. Dazu muss ich noch sagen, dass die Länge dieser Folgen, glaube ich, sehr stark variieren wird, je nachdem, welchen Background-Check wir dazu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal über Sachen wie Hexen, ne, wir haben ja auch gesagt, wir wollen diese ganzen klassischen Horrormotive abarbeiten. Wenn wir zum Beispiel irgendwann mal über Hexenmotive reden oder so, da gibt es natürlich ordentlich Stoff zu.
Ja, klar.
Weil auch da liegt der Ursprung in der dunklen Vergangenheit dieses Landes.
Hat einen sehr hohen True-Crime-Faktor.
Ja, so verhält es sich ja bei den verschiedensten Motiven von solchen Legenden aus den verschiedensten Ländern. Das würde ich sagen, das war heute eine etwas kürzere Fassung. So unendlich viel findet man auch nicht über die menschlichen Säulen.
Aber ganz ehrlich, das war ja beim alten Format auch so, dass sich
genau.
das sehr unterschieden hat von der Länge her und so.
Das stimmt.
Also ich glaube, oder ich hoffe, dass wir uns alle mal wieder richtig gruseln konnten. Also ich finde
dieses
Phänomen auf jeden
so,
Fall.
So, dass wir so alle abholen können, wäre so, dass wir in vollständiger Zahl am Lagerfeuer sitzen. Das wäre mein Wunsch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob wir euer Interesse damit wecken konnten.
Genau.
Und ansonsten geht es ja auch als nächstes mit einer True Crime Folge weiter. Dann würde ich sagen, hoffen wir, dass wir uns da wieder hören. Bis dahin,
bleibt
sicher.
Es ist gefährlich da draußen.
Wie oft haben andere Menschen eigentlich Sex? Wie oft wechseln sie die Stellung? Sehen meine Genitalien normal aus? Dinge, die die meisten wissen wollen, sich aber nicht trauen, nachzufragen. Bei meinem Podcast Hinter den Laken übernehme das ab jetzt ich für euch. Ich befrage echte Menschen ganz ungeniert und explizit und nehme euch in das Sexleben der anderen mit. Und dabei bemerken wir, dass wir trotz aller Unterschiede alle ziemlich gleich und auch völlig okay sind, wie wir sind. Eine neue Folge von Hinter den Laken gibt es jeden zweiten Sonntag. Kommt vorbei!